Hey, herzlich willkommen zu
Gastro Survival Passionistas.
Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food-Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie, mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person, Buddy Zipper, gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute.
Okay, herzlich willkommen zurück bei Gastro Survival Passionistas. Heute haben wir mal wieder einen Superstar als Gast und ich übertreibe ja nur sehr, sehr selten, aber dieses Mal übertreibe ich nicht. Es ist mein alter Freund, Kumpel, Wegbegleiter und Co-Moderator bei verschiedenen Anlässen, Alexander Herrmann, der zusammen zurzeit mit meinem anderen Co-Moderator Buddy Zipper in Nürnberg ist und ich bin in der Nähe von Düsseldorf. Das heißt, wir haben heute wieder einen Remote-Podcast, aber einen Remote-Podcast der allerhöchsten Güteklasse. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Anladung und natürlich auch herzlich willkommen an alle, die hören.
Ja, und wir sind. Ja,
also, das mit den Hörern, das müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir noch einen finden. Nee, aber wir haben tatsächlich, wir sind vierstellig, also wir haben eine vierstellige Mannschaft. Und das sind wir natürlich deswegen, weil wir Kaliber wie dich in die Sendung reinkriegen, die natürlich eine unglaubliche Fanbase haben von Tausenden und Abertausenden Frauen, die einfach sagen, ich möchte einmal so einen Mann wie Alexander Herrmann kennenlernen.
Ja, aber das ist vielleicht insofern richtig, so vor 10 Jahren, wo ich auch 10 Kilo weniger hatte. Da kann das stimmen, aber jetzt, also weil ja gerade der Taste läuft und Alexander Kumpner dabei ist, ich nenne ihn ja salopp immer nur The Buddy.
Ja, allerdings. Ja.
Der muskuläre Durchtrainierte. Ja. Und wir haben so intern so den Scherz, dass er jetzt eigentlich so ausschaut, wie ich eben vor 10 Jahren oder halt eben 8, wo die Staffel begonnen hat. Und das ist jetzt eine Art Stabübergabe. Er ist jetzt der junge, fitte, gut aussehende und ich bin jetzt dann der leicht adipöse, aber charismatisch. Charismatisch, genau. Jetzt habe ich die eigene Biege gekriegt, damit ich überhaupt noch Bedeutung habe. Nein, vielen herzlichen Dank, aber ich bin was so, wie soll man sagen, so Dinge, da schau her, da, die wollen dich doch alle sehen. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist nämlich in mein Herz und Seele nicht so, das lasse ich nicht zu. Das ist, glaube ich, für mich, in meiner eigenen Haltung habe ich dann das Gefühl, ich wäre überheblich.
Nee, ganz man muss da, glaube ich, auch vorsichtig sein. Da ist ja ein richtiger Hype drum gemacht.
Ja, mittlerweile ist es ja anders wie noch. Also damals, wenn ich so an Kochduellzeit noch denke, wenn ich da so an Messen anschaue, wo wir waren, also ich sage nur Eden Style damals, eine der großen Messen, da war das in der Tat noch anders. Das war ja auch noch die Zeit, wo es ja noch, Achtung, noch keine iPhone und sonstige Smartphones gab. Da gab es ja noch sowas wie Fanpost. Das war schon anders. Die Leute waren, wenn du irgendwo warst, da waren plötzlich ein paar hundert Leute gestanden. Und das war natürlich dann auch, dass die Presse gesagt hat, ja, gefeiert wie Rockstars. Das stimmt natürlich so nicht, weil Rockstars ganz andere Persönlichkeiten haben, die da in der Warteschlange auf ein Autogramm in Anführungsstrichen warten, als wir. Aber es war ein schmeichelhafter Vergleich. Das hat sich natürlich einbalanciert und das ist auch gut so.
Darf ich was dazu sagen?
Ja, unbedingt.
Ich hab dadurch, dass ich auch in meinen jungen Jahren so eine, man sagt ja immer so A-Promis, B-Promis, C-Promis, D-Promis und ich habe so eine D-Promi-Fernsehkarriere hinter mir. Ich habe also viele Jahre lang für Süddeutsche TV eine Sendung gemacht und ich habe auch im ZDF eine Sendung gemacht. Aber vor 20 Jahren, als es noch kein iPhone gab, also weit vor den Smartphones, hatte ich ja schon Fernseherfahrung und damals kriegte man wirklich Briefumschlag mit Rückbriefumschlag, da drinnen ein Brief, meistens auf kariertem Papier, also wie aus einem Rechenbuch oder
Rechenheft. Titelmauspapier.
Ja, oder sowas. Titelmaus habe ich auch gesehen. Da steht dann, sehr geehrter Herr Boos, würden Sie mir bitte ein Autogramm an folgende Adresse schicken, ne? Tina Meyer in Sindelfingen oder sowas, ne? Und dann haben wir uns, also ich habe mich dann hingesetzt und habe immer gedacht, okay, die freut sich sicherlich, wenn ich ein Autogramm schicke, was für sie persönlich ist. Und habe dann immer, jedes Mal habe ich dann mir eine Geschichte ausgedacht, wo ich gesagt habe, das schreibe ich nur einmal in meinem Leben auf ein Autogramm. 10 oder vielleicht auch 100 Autogramme durchgehalten. Und dann später habe ich dann, dann kamen ja auch mal Leute, weil sie gesagt haben, in so Veranstaltungen wie jetzt bei dir im November, so, die habe ich auch früher schon gemacht. Und dann haben die Leute gesagt, hier können wir denn zum Beispiel jedem von den Gästen ein Trüffelbuch geben, aber da müssten sie was reinschreiben. Spätestens da habe ich dann mein Unterfangen aufgegeben und habe gesagt, also, kreativ bin ich, aber so kreativ bin ich nur wirklich nicht mehr.
Aber Ralf, wir müssen jetzt mal sagen, wo wir hier sind. Wir sind nämlich im Imperial. Das ist in Nürnberg, weil eigentlich ist ja Hermanns Posthotel Würzberg, das ist ja das, wo du herkommst. Wo ich übrigens auch schon ein paar Mal war. Ich weiß alles über dich, weil ich kenne deine Oma, ja, oder pardon, kannte deine Oma. Ja. Die hat mir alles erzählt über dich. Also ich weiß alles eigentlich.
Da muss man in dem Fall für alle Insider muss man fragen, am Anfang immer des Abends an der Bar oder am Ende
sogar
des Abends an der Bar? Weil die Geschichten am Anfang über mich waren andere, wie dann zu später Stunde, wenn sie schon 2 Glas Rotwein hatte. Das waren zwar dieselben Geschichten, hast du zwar erzählt, aber... Also
die quasi Superlative zum Aperitif wurde anders, ja.
Also anders, wie dann nachher zum Digestif. Ja.
Hattest du bei der Geschichte immer so ein weißes Gewand an, hinten 2 Flügel und so einen goldenen Ring über den Kopf.
Nein.
Und am Ende aber des Jahres hattest du ein schwarzes Gewand an und 2 rote Hörner und ein Pferdefuß.
Ja, die Geschichten haben sich verändert. Die waren vor 10 Jahren anders als jetzt vor 2 Jahren. Und, aber ich fand sie halt super charmant. Und du hast jetzt das seit mehreren Jahren schon das Imperial in Nürnberg.
Wir sind jetzt im dritten Jahr.
Ja. Und hast also unten quasi das Fränkisch Startup noch, ne? Ja, Startup noch, ja, genau.
Ja, das muss man echt sagen. Aber es ist, du brauchst, das ist ja eine alte Regel, zwischen 3 und 5 Jahre. Brauchst du, wenn du so einen gastronomischen, so ein Objekt eröffnest, um in die Spur zu kommen? Ja, das hat natürlich immer damit was zu tun, du musst ja deine Gäste, die musst du dir erarbeiten, du musst auch auf die Gäste zuarbeiten, weil wenn ich überlege, was am Anfang unser Konzept war, also wir haben, es ist zweistöckig, im Erdgeschoss ist ja das Frankness und im ersten Stock ist das Imperial. Und im Frankness war vor 3 Jahren, wie wir eröffnet haben, das haben wir ja dann quasi vor 5 Jahren geplant, war der Gedanke, okay, pass auf, wir werden ja servicetechnisch, was Mitarbeiter angeht, es wird ja nicht besser. Das wird ja eher schwierig, also ich meine nicht in der Qualität, sondern in der Menge der verfügbaren Mitarbeiter. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen da unten Selbstbedienung. Und es war von Anfang an ja so gesetzt, dass wir die Leibspeisen dieser Welt auf Fränkisch machen, aber die Streetfood-Leibspeisen, also Burger, Pizza und so weiter und vor allem Gemüse. Und wir haben eröffnet und waren am Anfang absolute Selbstbedienung. Und ich kann sagen, im Sommer 2018, wo es ja auch nur so schweineheiß war, das war für uns richtig schwierig hier an dem Standort, richtig, weil 3 Monate 40 Grad in der Stadt, da ist quasi ja alles leer. Da haben wir in diesen, kann man sagen, so 8, 9 Monaten eigentlich das Konzept so hin verändert, dass wir jetzt Full Service haben. Es ist eigentlich genauso wie jedes andere Form von Restaurant auch. Nicht in den Speisen allein, da haben wir nur das Angebot vergrößert. Ja, also mit mehr Vorspeisen und auch mehr Desserts, das war am Anfang gar nicht geplant. Also wir sind eigentlich vom erst so sehr unkomplizierten Selbstbediener-Deli schon hin zum kleinen Deli-Restaurant. Mhm. Aber die Gäste haben es gefordert. Und das dauert eben genau so eine Zeit, da musst du dich mit deinen Gästen entwickeln. Und hier im ersten Stock im Imperial, da haben wir ja von Anfang an eigentlich Fine Dining als Idee gehabt. Allerdings, was die Art und Weise auf Teller und Räumlichkeit angeht, sehr urban, sehr cool. Also ich sage immer, wir haben hier Cool Dining.
Ja, Cool Dining, hört sich gut an. Aber du machst, glaube ich, auch noch Palazzo, oder?
Ja, Palazzo, wobei wir natürlich...
Dieses Jahr, glaube ich, nicht, oder?
Die Saison 2021 gibt es Pause, weil wir im April, Mai ist die Entscheidung schon gefallen von Palazzo Hamburg, weil die haben ja mehrere Standorte, dass man gesagt hat, pass auf, wir machen lieber Pause ein Jahr, weil wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und ich glaube, es ist der bessere Weg, jetzt zu pausieren und vor allem die finanziellen Mittel nach unten hin eben nicht auszuschöpfen, weil wir sind jetzt 10 Jahre in Nürnberg gewesen und ich möchte auch gern nochmal 10 Jahre in Nürnberg sein. Und deswegen machen wir lieber ein Jahr Pause, weil wenn man sich das mit Abständen und Co. in so einem Zelt vorstellt, das ist eigentlich gar nicht mehr, das ist auch nicht, auch rein kostentechnisch und vom Umsatz, Ertrag und Co. ist es nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Wenn wir 25% ausdünnen würden oder weniger Gäste hätten, haben wir keine Chance. Ja. Mhm. Und deswegen ist es gut so, dass wir sagen, wir pausieren und dann hoffen wir, dass im Sommer 21 sowieso alles geklärt ist. Punkt.
Aber was hat dich jetzt dazu getrieben, außer vielleicht der Experimentierlust oder der Lust zu expandieren, zu sagen, hey, ich habe jetzt Würzberg, das läuft ja super. Tobias ist ja ein super Küchenchef und der rockt das ja richtig. Und dann zu sagen, hey, ich mache das noch und das noch.
Also eine Entscheidung, erst einmal ein weiteres Objekt zu eröffnen, die ist, würde ich sagen, 10 Jahre alt. Ja, das war so 2010. Und die Entscheidung kam ja auch aus 2010, weil, jetzt nehmen wir Würzberg her, Würzberg ist eine Perle, aber wir sind zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von dort aus ganz gut sehen.
Das stimmt.
Österreich?
Aber Ladesäule, schon früh eine Ladesäule.
So, das bedeutet, wir haben schon immer von Montag bis Donnerstag natürlich eher Schwierigkeiten gehabt, Gästepotenzial zu finden wie Freitag, Samstag und den halben Sonntag. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, ich gehe her und stecke von mir aus 2 Millionen in den Standort Würzberg rein, um das zu vergrößern, was auch immer, habe ich vielleicht das schönere Haus, die noch größere Zimmermenge, die noch größeren Restaurants, die noch größere Chance, etwas zu erweitern. Aber ich habe auch dieselbe Problematik noch, dass ich irgendwo von Montag bis Donnerstag die Welt nicht geändert habe. Also das war für uns einfach die Situation, dass wir gesagt haben, wenn wir uns erweitern, dann macht es nur Sinn, eine Dependance zu öffnen. Da war auch kurz mal so, dass wir mal geliebäugelt haben, damals mit Berlin, das ist natürlich totaler Schmamm, ja. Und Nürnberg kam immer mehr in den Mittelpunkt, weil eben durch Palazzo, was eben schon seit 10 Jahren da gibt, und die man muss sagen, also das Gästepotenzial in Nürnberg ist nicht nur hoch, weil Messe und auch eine kulinarische Stadt, sondern vor allem, weil die Nürnberger mich so positiv aufgenommen haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen nach Nürnberg um, weil jetzt machen wir mal einfach als Beispiel, so im Juli, August ist es in Würzberg deswegen immer ganz guter Monat oder 2 gute Monate wegen dem Bayreuther Wagner-Festspielen.
Ja.
Während es natürlich in der Stadt Juli, August eher ruhig ist. Im Januar, Februar habe ich eher in Würzberg die dunklen Monate, dafür ist aber Januar, Februar in Nürnberg durch die Messen, die hier sind, Spielwarenmessen und so weiter, hier eher ein Hotspot. Das heißt, diese Verschiebung der insgesamt 4 Monate war für mich natürlich auch so eine Überlegung, ist ja super. Dann habe ich einmal vielleicht Mitarbeiterpotenzial aus Würzberg, die vielleicht mal im Januar, Februar in Nürnberg mithelfen. Und natürlich umgekehrt in der Hauptsaison Juli, August, die wir dann in Würzberg haben, dann kann man vielleicht welche von Nürnberg nach Würzberg stellen. Das war so mal der Grundgedanke. Das heißt, die Erweiterung und vor allem die Stabilisierung auch des Schlachtschiffes, Posthotel in Würzberg, das Schlachtschiff, ja, war als Absicherung wirtschaftlich gesehen Standort Nürnberg. Mhm. Dass wir in den letzten 5 Jahren, wie wir dann hier im Grunde mit den Zahlen und mit den Berechnungen und mit den Plänen so weit waren, dass wir das eröffnet, plötzlich auch ja weiterhin in Würzberg investiert haben, plötzlich, dass Würzberg vor allem in den letzten 3 Jahren so durchstartet, ist natürlich ein absoluter Traum. Mhm. Aber war natürlich, also ist auch eine Erleichterung. Wenn ich jetzt sage, war nicht so geplant, klingt das ein wenig sarkastisch, so soll es nicht gemeint sein, aber nimmt mir natürlich viel Druck von Herz und Seele. Und würde ich das, wenn ich das dann heute sehe, ist irre, wie das gewachsen ist. Und jetzt gilt es daran, Nürnberg plötzlich eigentlich zu entwickeln. Mhm. Ja, also das hat sich schon extrem gedreht.
Ja, ich habe, wenn jemand so viel
Imperial macht, mit der vom von Post in, vom Gourmet in Würzberg vergleichbar?
Nee. Also wenn wir jetzt mal, wenn ich die 2 Restaurants Würzberg anschaue, also das Bistro, das ist ja das Einfachere, ist schwierig gesagt, ich würde mal sagen, unser Bistro, was ja sehr fränkisch ist, aber sehr modern, ist für die Region in Umkreis von 50 Kilometer eigentlich schon deren Feinschmecker-Restaurant.
Bodenständig hip, kann man
ja
sagen.
Ja. So bodenständig ist es schon fast gar nicht mehr, aber das ist regional gesehen für die schon das absolute Highlight. Dafür kommt aber mit einem Kreis über 50 Kilometer keiner nach Würzberg. Da ist natürlich das 2-Sterne-Gourmet-Restaurant, das hat halt deutschlandweit Anziehungskraft und ist eine hochkreative Küche, die aber natürlich mit den fränkischen Produkten sehr stark arbeitet. Also wir haben ja unsere Küche grenzenlose Heimat genannt, weil wir ja zum Beispiel über dieses Gewächshaus, wo wir Papaya und Co. bekommen können, ist aber halt nur 50 Kilometer weg. Ja, das heißt, es ist eigentlich ein ländliches Produkt, auch weil es bei uns wächst, auch wenn es nicht ursprünglich da beheimatet war. Und deswegen grenzenlose Heimat. Und wir sind dort sicherlich etwas mehr, was die Produkte angeht, in dem ausgefalleneren Bereich und auch was die handwerklichen Situationen angeht, das ganze Fermentieren und Co., da sind wir immer am absoluten Puls der eben, sagen wir mal, Gourmetzeit. Wenn ich das jetzt nach Nürnberg transportiere, also hier im Imperial, machen wir eine wirklich sehr sensationelle Küche, aber das ist mit einem urbanen Handstrich. Und jetzt erkläre ich das mal psychologisch. Wenn du in der Stadt, die Stadt ist voll, in der Stadt Shepherds, wenn du zum Beispiel die ganze Woche gearbeitet hast und sagst, du gehst abends essen, dann hast du ja nicht in Würzburg, wenn du hinfährst, fährst du eine Stunde, zwei oder drei Stunden. Da ist die Reise schon der erste Moment, dass du dich mit jedem Kilometer von deiner Arbeit und tiefenpsychologisch von den Momenten entfernst. Du kommst eigentlich halbwegs rein im Kopf an und freust dich auf das Menü. In der Stadt ist es andersrum. Die Stadt ist voll, sie pulsiert, sie ist hektisch. Überall Lichter, ja, und das...
Das ist New York, nicht Nürnberg. Das
ja,
ist
doch. Tiefenpsychologisch schon, aber New York ist genau deshalb das Beispiel. Wenn du in die New York in die Restaurants gehst, dann musst du ja aufpassen, dass du überhaupt noch deinen Tisch findest, weil es so dunkel ist. Da ist alles so dunkel.
Wenn du überhaupt einen kriegst. Ja das kommt noch dazu.
Aber
ja.
Es ist so dunkel und die machen das deswegen so dunkel und so reduziert, dass du die Stadt mit der Hektik verlierst. Und genau dasselbe passiert hier auch im Imperial. Wenn du hierher kommst, es ist relativ clean, es ist eine sehr urbane Aura, was Kunst und so weiter angeht. Und du bist hier nur erst einmal für dich. Und genauso ist die Küche. Sie ist minimalistische Opulenz, habe ich es genannt. Sie ist auf dem Punkt, kein Produkt, was du auf dem Teller hast, musst du Rätsel raten. Du musst nichts, in Anführungsstrichen, völlig Neues entdecken. Du hast eine kreative Leistung, aber aus dem Gelernten. Und damit hast du für deine Seele so, dass du dich fallen lassen kannst. Die Stadt, der Alltag, alles geht auf dich ein. Aber hier kannst du plötzlich deine Seele fallen lassen. Also das, was man sonntags mit dem Schmorbraten so will, dass man sagt, Gott sei Dank, das, hier hast du keine Rätsel. Du kommst her, es ist eindeutig und klar. Das ist eher vom Küchenstil natürlich diese Aufgeräumtheit und Klarheit, wie es in Japan vorgelebt wird. Das findet hier statt. Also hier ist es klar, minimalistisch, opulent. In Würzburg ist es kreativ, grenzenlose Heimat.
Also in Würzburg habe ich was erlebt, das habe ich noch nie erlebt. Hat Alexander hat ein, eigentlich so eine Art Food Guide, ja? Food Scout, ja? Den Yoshi. Und Yoshi ist dann mit meiner Liebsten und mit mir dann morgens zu der Ranch, wo wir das Longhorn kennengelernt haben, das wir am Abend vorher verspeist haben, also der Geschwister wahrscheinlich, ja? Dann haben wir noch festgestellt, der brennt da noch Whisky. Und da hat sich auch über die Zeit was Wunderbares entwickelt, nämlich ein Franken-Ruhrgebiet-Stil, dass dann eben immer genügend Whisky oben bei uns ist, weil der hat nämlich einen Roggen-Whisky. Und normalerweise bin ich ja mehr so der Schotte, aber das war sensationell.
Ja, aber genau
das ist. Und Yoshi hat es auch raus, ja?
Ja, das ist auch genau der Punkt. Der Yoshi ist der Schlüssel, also einer der Schlüssel von der Küche in Würzburg. Der Yoshi wird beauftragt, finde sie, finde die Perlen. Dann habe ich natürlich Glück, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt ich habe im bayerischen Fernsehen die Sendung Aufgegabelt,
ja.
Und da ziehe ich natürlich mit dem Sender durch die Landen. Das heißt, die suchen auch von sich aus noch tolle Unternehmer, also sprich, entweder die etwas züchten oder was produzieren. Und da war ich zum Beispiel letztes Jahr beim Feinkost Dobler, der macht Stör, also Kaviar, der hat da Teiche, also wild, nicht in einem Bassin, sondern wirklich draußen. Da braucht der Stör halt wirklich auch 10 Jahre, weil er halt im Winter auch draußen ist. Und dann haben wir also einen heimischen Kaviar inklusive Stör und so weiter. Jetzt ist heimischer Kaviar jetzt nichts Neues mehr, muss man jetzt auch sagen. Aber das sind natürlich so Perlen, die ich da finde. Und der Yoshi, der geht dann hin, besucht die und der geht auch und findet eben diese ganzen Produkte, um die es bei uns geht. Und damit, das ist mir auch erst später bewusst geworden, dadurch, dass wir Produkte bekommen, haben und finden, die Weltniveau haben. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mal, jetzt nehme ich mal diese grüne Papaya an, die wir aus dem Tropenhaus kriegen, da gehen ja immer die Asiaten, die deutschen Asiaten versuchen da immer die grüne Papaya zu kriegen, weil die sagen, die ist genauso geil wie bei ihnen im Heimatland. Ja? Und das heißt, wir bekommen Produkte, die du nicht mehr besser machen kannst. Nur noch woanders herbekommen. Das ist eigentlich alles. Und durch diese Selbstsicherheit heraus zu wissen, wir haben das großartigste Produkt, haben wir uns auch ein Stück weit befreit zu verkrampfen und haben einfach schlichtweg geiler gekocht. Mhm. Also das ist der Erfolg, den die ganzen Unternehmungen, Hermann und so weiter, haben immer damit was zu tun, dass es ein Sammelsurium aus den perfekten Personen sind, die gemeinsam an dem von uns ausgesuchten Ziel arbeiten. Ja. Mhm. Der Yoshi ist ganz wichtig.
Ja. Vielleicht mal kurz für die Zuhörer, die jetzt nicht so erfahren mit asiatischer Küche ist. Wenn man nach Thailand fährt, passiert es meistens, dass man am ersten oder zweiten Tag den Salat mit grüner Papaya bekommt.
Som Tam, ja.
Und dann isst man den jeden Tag. Also egal, was man isst. Dazu den Salat von grüner Papaya. Und man kann natürlich auch hier in Deutschland Salat von grüner Papaya essen, in thailändischen Restaurants. Aber das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein ganz anderes Produkt. Und ich war im Februar in Thailand und habe 10 Tage lang grüne Papaya gefressen. Ich habe gerade wieder
super
überlegt.
Für Stoffwechsel, Ralf. Das weißt du, ne? Super für den Stoffwechsel.
Jetzt muss ich mal wieder nach Würzberg fahren. Seit November nicht mehr schon alleine, um grünen Papaya zu essen und auch um den Ray von Yoshi zu trinken, weil, also Whisky wird ja normalerweise aus Gerste gemacht und nicht aus Roggen. Und wenn er aus Roggen gemacht wird, heißt er ja Ray. Und normalerweise sind Ray-Whiskys für uns Gelegenheitsalkoholiker. Also wir sind ja jetzt keine hauptberufliche professionelle Alkoholiker, wir sind Gelegenheitsalkoholiker und trinken Whisky jetzt nicht jeden Tag. Für uns ist Ray eigentlich gewöhnungsbedürftig. Und ich habe den besten Ray meines Lebens tatsächlich in Würzberg getrunken, vor nicht ganz 7 Monaten.
Ja, kannst mal sehen.
Ja, freu mich auch sehr drüber, weil ich bin kein Ray-Fachmann.
Ich hab früher Whisky-Schulungen gegeben. Das heißt also, ich habe schon viel Whisky in meinem Leben probieren dürfen. Ich habe auch tatsächlich immer noch seit über 5 Jahren im Ürige in Düsseldorf, du kennst das wahrscheinlich auch, das Ürige in Düsseldorf, diese Brauerei, die machen
das Düsseldorfer Hofbräuhaus.
Die machen einen eigenen Whisky, der heißt Bas. Bas bedeutet sowas ähnliches wie Chef. Also der Bas ist im Düsseldorfer Platt der Chef. Und die machen einen Whisky auch in ihrer Brauerei im 3. Stock unterm Dach. Und lassen den da drinnen unterm Dach jahrelang liegen. Und der Whisky-Mann von denen probiert und sagt, oh, der kann noch. Oder er sagt, oh, der ist fertig, den füllen wir jetzt ab. Dann holen die, was kommt aus so einem Fass raus, 500,5 Liter Flaschen oder sowas. Und mit denen habe ich vor einigen Jahren, also ich schätze mal 6, 7 Jahre müsste es her sein, einen Whisky gebraut, weil das wird so gemacht, dass du einen Tisch hast. Da sind 26 verschiedene Gerstesorten drauf. Gemälzte und ungemälzte. Und daraus suchst du dir mit anhand deiner Nase die raus, die dir am besten gefallen. Und daraus machst du halt eben die Maische, also den Biersuter. Und der wird dann eben zu Whisky vermacht. Und der liegt jetzt schon, also mein Fass liegt jetzt schon seit, also mehr als 5 Jahren. Weil nach 3 Jahren haben wir das erste Mal probiert. Der kann noch. Dann nach 5 Jahren haben wir irgendwie die Probe vergessen und vor ein paar Tagen rief mich mal der übrige Besitzer an und sagte, wir müssen mal wieder an dein Fass rangehen. Das soll ja auch irgendwann mal den Besitzer wechseln, oder zumindest der Inhalt. Und der heißt dann auch, so wie der Original-Whisky, also nicht Bas, sondern Boas.
Boas.
Und da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf auf unseren.
Ja, Boas hat ja noch eine andere Bedeutung. Aber da sind wir mal gespannt. Ja, genau. Ne? Das erzähl ich dir später.
Okay. Aber, okay, also damit hier mal meine Whisky-Kompetenz ins Rampenlicht gestellt, was wiederum unterstreichen soll, wie toll euer Ray ist, also euer Roggen-Whisky ist.
Ja, ne? Also das ist wirklich gut.
Dass das nicht nur aus Freundlichkeit dahin gesagt wurde, sondern dass das auch tatsächlich Hand und Fuß hat.
Ja, man muss auch sagen, seitdem trinke ich den überhaupt erst so den amerikanischen Style, sonst bin ich ja so auf schottisch getrimmt. Aber das war schon toll. Aber was mir noch in den Sinn gekommen ist auf der Fahrt hierher, ich hatte ja auch ausgiebig Gelegenheit zwischen Ingolstadt und Nürnberg die Gegend anzugucken. Da gibt es ja viel Hopfen und so weiter, darum geht es auch nicht. Sondern was mir so in den Kopf gekommen ist, eine Dokumentation, die habe ich mal vor Jahren gesehen, mit dem Schubeck. Und dann hast du gesehen, wie er dann am Platzl ist, Restaurant 1, 2, 3, dann rüber in Palazzo, Honneurs machen, dann wieder zurück, dann in die Kochschule und so weiter und so fort. Machst du das genauso? Du musst ja auch überall blicken lassen. Dann machst du noch Fernsehen. Wie machst du das?
Also, es gibt da einen großen Unterschied zwischen, nee, es ist mir eigentlich egal, was die anderen machen. Ich fange mal lieber damit an, dass ich erkläre, was meine Haltung ist. Wenn man jetzt Würzberg anschaut, habe ich vor 4 Jahren, fang nochmal anders an. Vor 11 Jahren ist der Tobias Baetz nach Würzberg gekommen. Den habe ich als Küchenchef eingestellt. Und wir haben, der war ja schon mal vorher da, und wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten, was sind unsere Ziele, bevor er eigentlich angefangen hat. Und da haben wir unsere Ziele definiert. Und eins meiner Ziele war, dass ich mich aus der Küche rausarbeite. Weil es für mich einfach klar war, irgendwann war es wichtig, dass ich das Vertrauen, aber natürlich auch für mich die Möglichkeit sehe, die nächsten Schritte zu machen. Das Vertrauen in Tobias hatte ich. Und so haben wir begonnen, dass ich irgendwann mal, und zwar relativ zügig, nachdem er da war, auch sehr überflüssig wurde in dem normalen Ablauf. Das war mir wichtig. Ich musste überflüssig sein. So, der zweite Punkt ist, als der Tobias dann auch gastronomischer Leiter wurde und auch er plus sein ganzes Team, das muss man ja, darf man ja nicht vergessen, der Tobias ist auch nur so gut wie alle, die hinter ihm stehen, das sind wir ja immer alle. Da war es dann so, dass ich gesagt habe, so, ich muss jetzt auch mal, ich muss jetzt ganz klar sagen, ich mache das ja hier, auch wenn das Restaurant Alexander Herrmann heißt, ich mache das ja so eigentlich gar nicht allein. Und deswegen steht da drunter Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Baetz. Das heißt, ich habe den Tobias auch wirklich, auch öffentlich an meine Seite gestellt. Das heißt, das, was wir leben, dürfen auch alle anderen sehen, miterleben und spüren. Mhm. Und dadurch, dass da bei Tobias Baetz steht, das bedeutet, natürlich ist es so, dass die Menschen ganz froh sind, wenn ich Hallo sage. Und ich kann ja nicht überall sein, das verlangt auch niemand. Aber wenn der Tobias hingeht oder auch die Anja Kirchpfennig oder mein Mario Martens von der Rezeption als Hotelchef, dann wissen unsere Gäste, nee, die sind hier auch die autoritären Personen, die zusammen mit dem Hermann da das Ganze machen. Und so ist es auch in Nürnberg. Mhm. Michi Seitz, und wenn ich dann an meine Serviceleute denke oder wenn ich einfach nur den Hubert Kronauer hier als mein Geschäftsführer ansehe, es gibt viele Dinge, wo ich sage, Hubert, nee, geh du hin, regel das. Auch positive Sachen. Ja? Also es ist nicht so, dass ich immer alles das Positive abgreifen, das Negative abschieben. Nein, wir haben da alle eine Balance. Und dadurch, dass ich mir nicht so schade bin, diese Personen, die das wirklich machen, auch an meine Seite nach vorne zu stellen. Ich nehme mich sogar teilweise ein bisschen zurück. Ich sage eher, ich stehe hinter ihnen, um mit ihnen das zu machen. Dadurch muss ich nicht zwangsläufig überall sein. Mhm. Das heißt, das ist mir aber auch später erst bewusst geworden, wenn ich jetzt irgendwo bin, sagen die meisten Gäste, oh, wir hätten ja gar nicht gedacht, dass sie da sind. Mhm. Ja, das war vor 20 Jahren anders.
Ja, genau. Wenn du nicht Jahren, da warst, ja, dann
war das ein Problem. Und jetzt ist es so, dass sie auch mit den Menschen, die hier sind, einfach das auch verstehen. Und jetzt kommen wir mal hin. Das ist fast ein System, wie es wirklich in London, New York, also in Amerika ist es für Spitzenköche völlig normal, dass sie 3, 4, 5, 6, 10 Läden haben oder irgendwas. Oder schauen wir auch nur nach England, dass das auch so. Gordon Ramsay, ja, auch wenn es jetzt beim Jamie Oliver bei gewissen Dingen nicht so geklappt hat, aber auch da war das auch akzeptiert. Also die Gesellschaft in Amerika und in England hat es total immer akzeptiert, dass das so ist. Und deswegen ist es jetzt auch ganz gut, dass Deutschland, also von der Haltung der Gäste her, dass das auch akzeptiert ist, dass man mehrere Betriebe hat. Und im Grunde ist immer nicht nur, ich meine, ich bin ja keine gastronomische Prostitutionsvereinigung, so nach dem Motto, dass man nur, wenn man die eine oder andere Person sieht, schmeckt das Essen, so nach dem Motto. Das ist ja eher Gedankenwelt der 80er. Ne?
Absolut. Ich glaube,
unbedingt, Mann, ich habe gerade was getrunken, ich habe einen Frosch im Hals.
Tatsächlich, du hast eben was ganz, ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, es ist irgendwie für dich besser oder auch für deine Mitarbeiter besser, wenn du nicht vor denen stehst und das Lob einheimst, sondern du stehst hinter denen und unterstützt die und lässt, machst ganz klar, wer hier für die Sachen verantwortlich ist. Und wir beide hatten da mal einen ganz, ganz kurzen Disput drüber. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das war in dem Trüffelmenü bei dir, wo du gesagt hast zu mir, weißt du was, ich gehe die Gäste begrüßen, den Rest machst du. Dann habe ich gesagt, das ist gar kein Problem, aber ich glaube nicht, dass die Gäste das wollen. Ich glaube, die Gäste sind nicht wegen mir hier, sondern die sind wegen dir hier. Und ich glaube, es wäre besser, wenn du in der Moderation Präsenz zeigst, sonst sind die nachher traurig. Und da hast du gesagt, Quatsch, die kennen mich alle seit 20 Jahren, die sind nicht traurig, wenn ich komme. Mach du das mal. Und du hast mich ja dann an dem Abend, wenn du dich daran erinnerst, sehr schön machen lassen. Ich habe da schon jeden Gang moderiert, jeden Wein moderiert und sowas. Ne? Und hast am Ende, bis am Anfang hast du die Gäste begrüßt. Und am Ende hast du nochmal gesagt, dass es dir auch gut geschmeckt hat. Dann hast aber, wie gesagt, die schönen Sachen dieses Abends, eben den Applaus und sowas, den hast du völlig mir überlassen. Und einmal vielen Dank dafür. Aber zum anderen unterstreicht auch das, dass es eben kein, das ist nicht so, dass man sagt, ich stelle mir das so vor, das wäre am besten, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders, sondern es ist eigentlich in Wirklichkeit genau so, wie du es sagst. Ne? Der Betz ist der Man in Würzburg, was die Küche angeht. Es wird auch auf allen Sachen Ebenen so kommuniziert. Und hier noch eine kleine Ankündigung oder eine Warnung von mir und vom Buddy. Wenn wir nächstes Mal in Würzburg zusammen sind, machen wir einen Podcast mit dem Bates ohne dich.
Ah, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Die macht er ja sowieso schon mit verschiedenen, also es gab die ein oder andere Anfrage und dann, wir sprechen uns immer ab. Das ist das Einzige, was wir machen. Da sagt hier, Chef, soll ich das machen? Ja, nein, sag, klar. Ja, das ist einfach nur, das hat damit was zu tun, dass man sich auch in solchen Momenten nicht aus den Augen verliert. Darum geht es einfach nur. Das hat immer was mit Augenhöhe zu tun. Das ist einfach wichtig. Und ich habe auch überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, der Tobi oder wenn ich hier an Nürnberg bin, der Hubert, wenn es irgendetwas gibt, Podcast oder irgendwas, sollen die hingehen. Die sollen das machen, weil ich ja auch, es gibt ja nichts, was sie sagen können, was mich am Schluss oder die Idee, was wir alles machen, diskreditiert, weil wir das, was ich hier auch sage, leben. Und genau deshalb bin ich da völlig offen, frei und freue mich dann auch für die, dass sie das machen können, weil die dann natürlich auch, das ist auch eine Form von Bestätigung, das ist auch das, was wir alle miteinander brauchen, um große Ziele zu erreichen. Ja? Weil Mentales wird Reales. Das war ja auch, kann ja auch einmal sagen, was wir für einen Fehler gemacht haben. Ich sage, jetzt bin ich mal ein bisschen, soll nicht überheblich wirken, aber eigentlich das Selbstvertrauen darstellen. Wir haben den zweiten Stern aus meiner Sicht ein Jahr zu spät bekommen. Er ist jetzt das ist nicht böse gemeint, ja? Also folgendes. Und wir waren selber schuld. Und zwar nicht von unserer Leistung, sondern von unserer Haltung. Wir haben ja jeden Abend, haben wir um 17.45 Uhr, haben wir ein Powerbriefing. Jeden Abend. Und immer wenn das rum ist, rufen wir einen, sagen wir mal, Leitsatz, okay? Und diesen Leitsatz haben wir vor 4 Jahren, habe ich gesagt, lass uns einen entwickeln, Tobi, lass uns das machen. Und da wurde entwickelt, wir geben Gas, reach for the stars. Mhm. Den haben wir uns auch über den Küchenpass geschrieben. Dann kam der Michel raus und wir haben den zweiten Stein bekommen. Das war damals, wie er noch im November kam. Tobi war ein bisschen geknickt, ich auch, weil wir waren wirklich sehr stolz drauf, was wir gemacht haben. Und ich bin so im Auto unterwegs, denk an diesen Satz und haben mir gedacht, wie sind wir bescheuert. Wir sind total bescheuert, weil wir haben genau das bekommen, was wir mental gesät haben. Wir haben gesagt, wir geben Gas, reach for the stars. Wir wollen nach den Sternen greifen. Wir haben sie nicht bekommen. Mhm. Wir haben nur danach gegriffen. Und genau das haben wir gekriegt. Ich habe im Auto Tobi angerufen und gesagt, Tobi, sofort, wir brauchen sofort einen anderen Satz. Wir dürfen das nicht mehr rufen. Es ist kein Wunder. Mentales wird Reales. Wir haben uns das selber kaputt gemacht. Und er hat gesagt, ja klar, wie kann man nur so blöd sein? Und dann haben wir überlegt, und was rufen wir jetzt? Achtung, An uns kommt keiner vorbei, wir haben zwei.
Okay.
Und das haben wir, weil nachdem ja die Michelin-Gala verschoben wurde von November auf Februar, haben wir im Grunde da auch nochmal 3 Monate länger Zeit gehabt. Und ich habe immer gesagt, Leute, wir sind meines Erachtens gut genug, dass man uns mit einem zweiten Stern auszeichnen kann. Ob wir ihn bekommen oder nicht, liegt in der Hand von Michelin. Die sind die Fachleute, aber wir müssen das Gefühl haben, wir sind so gut. Das ist, finde ich, genauso, wenn du in der Bundesliga bist. Du musst einfach auch sagen können, wir wollen Meister werden. Das musst du sagen können. Das kann in der Bundesliga ja leider nur ein Verein oder zum Glück wie auch immer. Und dieser mentale Moment hat uns...
Ich weiß auch nicht, ich bin da wieder raus. Es ist im Moment nicht Nürnberg, oder? Nicht Nürnberg.
Naja, aber 1960 in der Zeit schon. Nee, aber es ist wirklich so, dass wir einfach noch etwas mehr an uns geglaubt haben. Und wenn du an dich glaubst, dann kommt es unterbewusst. Und unterbewusst machst du die größten und besten, erreichst du am besten die Ziele.
Wobei ich frage mich wirklich, wie kriegst du es geschafft, so ein Teambuilding zu machen? Weil ich kenne dein Team, von diversen Messen und dadurch, dass ich Yoshi kenne und auch Tobi ein bisschen, dadurch sieht man sich da und dann sieht man, dass ein cooles Team drumherum ist, was für einen Spaß die haben, gemeinsam was zu tun. Und wie baut man so ein Team auf? Musst du dann, hast du nicht ein unglaubliches Pay-in da rein?
Also es fängt erstmal damit an mit meiner persönlichen Haltung und die ist, der Chef ist erstmal dran schuld. Also wenn ein Fehler passiert, habe ich erstmal Schuld und kein anderer. Erstmal ist es mein Fehler. Und dann schauen wir mal nach, was war mein Fehler, dass dieser, sage ich mal, vermeintliche Fehler passiert ist. So, das ist erstmal meine Haltung. Das bedeutet, warum ich ja auch eher fördere. Ja? Aber jetzt kommen wir zu dem Blick. Ich habe gelernt in diesen fast 25 Jahren, jetzt wo ich zu Hause bin, einen Unterschied und zwar, ich messe meine Mitarbeiter eben nicht an ihren Fehler, sondern an dem, was sie können. Wir kennen das doch alle. Du machst was 100-mal gut, einmal geht's schief und dann kriegst du dafür deinen Anschluss. Aber 99-mal Lob hast du nicht gekriegt.
Mhm. Ja.
Und so ist es auch in der Schule. Ja? Ich in Deutsch Rechtschreibung, ich habe Rechtschreibung abgelehnt, weil ich gesagt habe, ob ich was mit Heid und Kite groß oder klein schreibe, ist doch wurscht, ändert sich gar nichts. Also in dem Aussprechen nicht, im schriftlichen Moment natürlich schon. Ich habe es einfach abgelehnt. Während ich die mathematischen Formeln, Physik, habe ich verstanden, das habe ich akzeptiert. Es ging um mein Inneres. Und was war das Ergebnis? 80% musste ich mich mit meinen schlechten Dingen wie Deutsch und Co. auseinandersetzen und in den Moment, wo ich gut war, wo ich hätte Förderung gebraucht, da bleiben 20% übrig. Und das ist so genau unser Problem, dass wir uns immer nur mit unseren Fehlern beschäftigen. Und wenn du dich immer mit deinem Fehler beschäftigst, dann kannst du auch nie die Stärken fördern. Das heißt also, wir haben alle Dinge, die wir gut können und die wir schlecht können. Wir müssen erkennen, was können wir schlecht und was können wir gut. Dann lasst uns doch am Schlechten feilen und das Gute ausbauen. Das ist unter anderem auch mein Erfolgsmoment bei The Taste. Ich schaue mir meine Kandidaten an. Ich sehe relativ schnell, was sie nicht können. Und dann klammern wir das insofern aus, dass wir sagen, mach das nicht, das kannst du nicht. Lass uns dahin gehen, das ist deine Stärke. Und weil wir bei The Taste ja keine Zeit haben. Und es geht ja auch nicht darum, was ich jetzt als gut oder richtig empfinde, ob jetzt eine gewisse Struktur geradlinig ist oder ein bisschen im Zickzack, ist ja wurscht. Wichtig ist, dass das Ergebnis gut ist. Und da muss ich meine Kandidaten erkennen und sie fördern in dem, was sie können. Und das passiert in Würzburg. Meine Leute haben einfach keine Angst, Fehler zu machen. Wenn einer passiert, dann ist es so. Und da müssen wir uns ja auch mal eins ganz klar vorstellen. 90% oder sagen wir mal 95% aller Fehler, die passieren, sind doch völlig ohne Belang. Passiert gar nichts. Gar nichts, nichts. Das sind diese alten, aufoktroyierten Momente, dass der alte Serviceleiter jemanden im Service runtergeputzt hat, weil sie den Teller von links statt von rechts oder umgekehrt eingesetzt hat. Wo du sagst, es interessiert keine Sau. Aber wir haben oft in der Spitzengastronomie uns selber Dinge auferlegt, die nicht passieren dürfen. Wir haben uns selber gegeißelt. Wir sind die Meister im selber Geißeln, weil der Satz, der Gast ist König. Und wenn der dann einmal sagt, die Soße hat hier ein bisschen einen Rand, dann sind alle ausgeflippt. Ja, dann hat vielleicht er den Teller zu lang stehen lassen, hätte er halt schneller gegessen, dann hätte es auch keinen Rand gegeben. Und genau diesen Moment, den habe ich eigentlich in den letzten 25 Jahren aufgebrochen. Wenn einer einen Fehler macht, schauen wir uns an. der Fehler muss vielleicht auch passieren, dass wir uns verbessern können, aber der Fehler darf halt kein zweites und drittes Mal mehr passieren. Das müssen wir schon festhalten, ja. Aber das ist im Grunde, es geht ums Herz, um die Seele. Wenn die geschützt ist, dann sind es gut drauf.
Vielleicht nochmal zur Erklärung, du bist vor 25 Jahren ins Posthotel gekommen und hast dann da übernommen und losgelegt. Aber,
das hörte sich gerade übrigens sehr lustig an, weil du gesagt hast, hätte er schneller gegessen, wäre die Soße auch nicht kleben geblieben. Weil das erinnert mich so ein bisschen an die Serviererinnen in München oder auch in Düsseldorf, die bei uns in Düsseldorf heißen ja Kürbisse. Genau. Ja, wo du, wenn du als Gast eine Reklamation los wirst, wo du dann erstmal eine Watschen kriegst, natürlich keine mit der Hand, sondern mit dem Mund, und wo du dann hinterher sagst, oh Gott, bin ich blöd, ne? Wieso beschwere ich mich wegen so einem Mist? Die hat ja vollkommen recht, ne? Das stimmt schon. Also man kann schon Selbstbewusstsein den Kunden und den Gästen gegenüber zeigen, wenn man im Recht ist. Ne? Also
man kann es aber auch charmant zeigen.
Naja, natürlich. Ja. Charmant
also,
muss immer bleiben.
Ja, ich bin ja Gast hier in diesem Spiel, ja.
Aber ich sag mal, die Serviererinnen in München hätten genau das gesagt, ne? Musst halt schneller essen.
Ja, gut, aber die wären nicht im Sternelokal gewesen, sondern die wären Brauhaus oder so. Das ist ja genau das. Ich akzeptiere ja als Gast das absolut, wenn da auch ein Kellner kommt und sagt dazu, nicht böse sein, aber das war jetzt Ihr Fehler, wenn mir der charmant rübergebracht wird. Oder hätten Sie schneller essen müssen. Ja, ne?
Moment. Also jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel.
Ja.
Okay?
Ja.
Weil das war ja so spontan und natürlich auch, ich wollte was Plakatives, Überzogenes. So, wenn das jetzt so quasi an den Rand gibt, ja, und es so ist und er sich beschwert, dann nimmt man die Beschwerde an, gibt ihm von mir aus, sagt man, wollt ihr noch ein Espresso? Ist ja mal wurscht.
Ja.
Aber wichtig ist, und darum geht es. Es geht mir gar nicht darum, ob der jetzt besonders glücklich oder rausgeht. Es ist eine Palie, die mich überhaupt nicht interessiert. Vor allem nach innen nicht. Ich muss gar nichts ändern. Mhm. Ich muss mit meinem Team nichts ändern. Ich muss nicht den im Service oder den in der Küche sagen, Leute, sondern Entschuldigung, was ist passiert? Er hat im Grunde, also das ist wie eine Tube Zahnpasta. Du kaufst dir eine und dann schmeckt dir die nicht. Mhm. Ist jetzt die Zahnpasta schlecht? Nein, sie macht genauso sauber, aber es ist halt nicht dein Geschmack. Also musst du halt der andere kaufen. Und genauso gibt es eben Momente, wo du sagst, ne, das hat ihm halt nicht geschmeckt. Oder er hat einen schlechten Tag, weil die sich halb streiten. Wir haben zum Beispiel jetzt neulich einmal ein Pärchen, 50. Hochzeitstag.
Mhm. Ja, okay. Ja.
50. In Würzburg, hat mir der Tobi erzählt. Und er war total missmutig, hat sich aufgeregt, das ist überhaupt nichts Gescheites, das schmeckt ihm gar nicht. Und sie hat gesagt, das ist das beste Essen, was ich je in meinem Leben bekommen habe. Also wie die das 50 Jahre ausgehalten haben, weiß ich auch nicht. Aber das sieht man ja.
Alkohol.
Das kennen wir ja alle. Dass der eine nimmt so wahr, der andere nimmt so wahr. Und das ist ja auch in Ordnung. Wichtig ist nur immer die Erkenntnis, was muss ich daraus für mich als Betrieb, als Team lernen? Muss ich etwas ändern? Oder muss ich einfach sagen, ist halt so. Ja, und das.
Ich glaube, du brauchst auch so eine Einstellung, wie du die gerade hast, wenn du mit den modernen Medien arbeitest. Wenn du dir also sagst, ich habe eine Facebook-Seite oder ich habe eine Instagram-Seite oder ich weiß nicht, ihr jungen Leute, ihr habt ja TikTok. Wenn du dann dir die Kommentare darunter anguckst, die sind ja auch zu 90% positiv, ne? Die werden alle schnell überlesen. Wir sagen, war super, toll, klasse. Und dann kommt irgendein Troll und schreibt irgendwas Negatives. Und du musst dich, also erstmal in erster Instanz musst du dich mit dir selber auseinandersetzen. Hat er eventuell recht? Habe ich das wirklich, war ich wirklich so schlecht oder habe ich wirklich so doof ausgesehen? Und in zweiter Konsequenz musst du dich noch mit dem auseinandersetzen. Und wenn du mit Schneewittchen 45 halbe Stunde da chattest, der ändert seine Meinung ja eh nicht. Und dann sage ich auch, ich kann mich da auch irrsinnig drüber aufregen, wenn ich die Wahrheit gesagt habe oder wenn ich eine Tatsache formuliert habe oder wenn es wirklich nachprüfbar ist und irgendeiner ärgert mich oder so, dass ich dann also diese 90 wunderbaren Kommentare, die alle sagen, war toll, prima, hat mir super gefallen, klasse Veranstaltung oder irgend sowas und einer, wie gesagt, trollt da rum, da muss man lange mit dran arbeiten, also dann weg damit, ich kümmere mich nur um die 90 tollen Kommentare, weil die werden ja wohl mehr Recht gehabt haben als der eine schlechte Kommentar. Ne?
Also ich bin da voll bei dir und ich habe auch eins über die Jahrzehnte hinweg festgestellt. Kritik trifft immer und jeden. Es gibt nur einen Unterschied. Die eine Kritik Dafür brauchst du 2 Sekunden, um sie wegzuwischen. Bei der anderen 2 Minuten, dann vielleicht 2 Tage, bei dem anderen 2 Wochen. Und manche vergisst du vielleicht auch auf die nächsten 20 Jahre nicht. Es geht nur darum, wie schnell kriegst du die Kritik aus deinem Herz.
Ja.
Es geht nicht darum, dass man sich nicht Kritik stellen will. Das heißt, eine sachliche Diskussion über irgendetwas. Und ich habe mich zum Beispiel mit einem hervorragenden kulinarischen Journalisten aus Berlin mal über Ente unterhalten. Weil ich habe die Ente rosa gebraten auf der Haut, ist ewig her, glaube ich auch 10 Jahre oder so. Und der hat gesagt, du, Ente ist viel besser, wenn du schmorst, hast du mehr Aroma. Und ich habe das damals überhaupt nicht, du kannst in einem Sternerestaurant nicht schmoren, so nach dem Motto. Und wir haben uns darüber unterhalten und ich habe das verstanden. Und er hat gesagt, verdammte Achse, er hat recht. Aber diese Ungerechtigkeit, die es halt einfach auch gibt in diesen Kritikmomenten, die ist halt einfach, die musst du schauen, aus deinem Herz rauszukriegen. Und ich habe einen, wenn sie jetzt so in den sozialen Medien drin steht, naja, meistens gehe ich damit irgendwie Ironie hin, wenn ich das Gefühl habe, ich muss antworten. Aber was passiert, wenn das live passiert? Also ich bedanke mich immer bei den Leuten. Also wenn ich so ein volles Restaurant habe und einer beschwert sich wegen irgendwas, dann sage ich immer, Gott sei Dank hat sich jetzt einer beschwert, weil das muss er. Statistisch muss sich ja mindestens einer beschweren, wenn sich gar keiner beschwert. Dann haben ja alle gelogen. Vielen herzlichen Dank, schön, dass Sie heute da waren. Und ja, mei, Gott sei Dank, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Damit ist es ein bisschen blöd, weil dann schaut er mich immer blöd an. Weil es geht ja immer um den Unterschied, wann ist die Kritik gerechtfertigt, für die entschuldigst du dich. Und die eben, wo du sagst, die interessiert mich eigentlich nicht, aber die muss gesagt werden, da bin ich dann im Grunde eher, dass ich ihn mit Freundlichkeit umarme. Ja.
Aber Alexander, wie kommt man zu der Erkenntnis, also zu den Erkenntnissen, Teambuilding, die Philosophie, die du hast, hast du dir die erarbeitet oder hast du dich coachen lassen? Wie kommt man dahin?
Also das ist jetzt, das weißt du ja auch noch gar nicht, das weiß Ralf, du weißt es auch nicht. Es gibt ein Buch von mir, das heißt Und eine Prise Wahnsinn, kommt jetzt am 10. September, ist der Erscheinungsmoment. Und da mache ich genau, das ist ein Buch, das im Grunde diese Frage beantwortet. Und zwar ist es es heißt so schön, mein Leben und meine Lehren aus Sterneküche und Fernsehen. Das heißt, ich habe mein Leben insofern analysiert mit meinem Werdegang. Das hat natürlich biografische Züge, ist ja klar, die kann ich nicht ganz ausblenden, das kann ich sicher nicht. Also es sind auch private Momente mit dabei, aber eher immer betrieblich oder sagen wir mal auf die öffentliche Familie Herrmann, also sprich auf die Gastronomiefamilie bezogen. Also zum Beispiel steht was über meine Oma und so weiter drin, was einfach auch Sinn macht, weil sie ja auch jahrzehntelang an der Bar auch saß. Sie war eine öffentliche Person. So. Und da habe ich diese Parallelen hergenommen, warum ich gewisse Handlungen wie tue. Und es ist mir ja, ich bin da quasi hineingewachsen. Ich habe meine Erkenntnisse, die habe ich formuliert, gemacht aus den Erlebnissen heraus.
Aber gehört da nicht auch Glück zu? Also Glück, jemanden wie Tobi zu finden oder jetzt bei Ralfs Business auch dann dementsprechend so durchzustarten, der Händler zu werden. Und Ralf hat ja auch eine besondere Philosophie im Leiten seiner und im Management seiner Firma. Gehört da nicht auch Glück zu? Wie kriegst du so eine Lage jetzt zum Beispiel?
Also ja, es ist immer, Gott, das Glück des Tüchtigen heißt es ja auch immer so schön. Ich drehe es nochmal zurück. Also dieser Satz, Mentales wird Reales, den ich vor 30 Jahren schon gehört habe. Man darf das nicht unterschätzen, was du mit deinem Kopf, mit deinen Gedanken auch initiierst. Das darfst du nicht unterschätzen. Ne? Also ich mache jetzt nochmal ein Beispiel. Bundesliga-Verein, der FCN. Ja, der Club war in der ersten Liga. Und weißt du, was die als Devise rausgegeben haben? Bloß nicht absteigen.
Mhm.
So, und damit steigst du ab. Das ist quasi klar.
Ich habe das gehört. Absteigen im Kopf.
Damit ist alles klar. Du hörst nur noch absteigen. Aber wenn die gesagt hätten, wir sind erstklassig, wären die drin geblieben. Behaupte ich. Behaupte ich jetzt einfach. Das kann für viele sagen, so nach dem Motto, ist Blödsinn. Aber so.
Ich glaube, beim HSV hat es nicht funktioniert, aber das ist.
Ich kenne mich ja nicht aus. Wir haben jetzt ein bisschen zu schnell das Thema gewechselt.
Nein, aber um da.
Nein, warte, ganz kurz nochmal.
Ja.
Sonst vergessen wir es gleich. Dein Buch heißt Eine Prise Wahnsinn.
Und eine Prise Wahnsinn, ja.
Ich wollte gleich nochmal darauf zurückkommen.
Und das kommt erst im September. Das heißt also, wir machen jetzt hier quasi so eine Art Snake Preview für dein neues Buch, was im September, also diesen Monat quasi rauskommt.
Ja.
Und liest du das ein? Also machst du da ein Hörbuch draus? Geht das?
Naja, das ist ja das, was natürlich der Verlag, der Plassenverlag, der ist in Kulmbach, also es, ich habe mir auch einen regionalen Verlag dafür gesucht, da hat er gesagt, ja, da hätten die schon Lust zu. Ne? Mhm. Und, aber es ist halt so, man darf nicht vergessen, so ein Hörbuch ist im seltensten Fall wirtschaftlich, das haben die mir erklärt.
Nee, ich wollte auch nur deswegen eigentlich fragen, weil, oder ist das, weil wenn es so eine Art Geschichte oder sowas ist, dann kann man es einlesen. Wenn es ein Rezeptbuch ist und du sagst, jetzt müssen wir, jetzt kommt Seite 24, jetzt kommt das Rezept vom Rehrücken und dazu brauchen sie, das kann man nicht einlesen. Das muss man auf Papier lesen, aber so eine, weißt du, so Geschichten, Anekdoten aus diesem Genre, in dem du zu Hause bist, auf der einen Seite den Wahnsinn der Gastronomie, auf der anderen Seite den Wahnsinn der Fernseh- und Medienbranche. Das kann ich mir schon gut anhören, sowas. Also Geld verdienen kann man damit nicht, das stimmt.
Ja, aber darum geht es mir ja nicht. In dem Fall, ich weiß, dass ich dieses Buch natürlich nur einmal in meinem Leben machen kann. Ja? Also du kannst ja deine Geschichte kein zweites Mal mehr erzählen. Die kannst du nur einmal machen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mit dem Andreas Hock jemanden gefunden habe, einen Journalist, der das ja auch geschrieben hat. Der hat schon mehrere Bücher geschrieben und er ist vorne drauf mit genannt. Also stehe nicht nur ich, weil ich meine, schön, kein Mensch glaubt mir, es klappt ja gerade mit dem Reden, dass ich das auch noch schreiben könnte. Also das würde ich mir gar nicht anmaßen. Auch er wird öffentlich richtig auch mit dem Buch natürlich auch präsentiert. Und die Frage ist ja nicht für mich, sondern die Frage ist ja, ob der Verlag sagt, komm, wir machen es trotzdem. Aber jetzt warten wir mal ab, wie es überhaupt angenommen wird. Und wenn es da eine Nachfrage gibt, die berechtigt ist, dann würde ich mich darüber freuen, weil auch das gehört zum Leben dazu. Das Glück und die Demut sind zwei Dinge, die zusammengehören und dann in ein Wort schlüsseln, und das ist Dankbarkeit. Ich glaube, dass du in deinem Leben für die Dinge, die du hast, Dankbarkeit ist der größte Schlüssel für einen selber voranzukommen, weil Dankbarkeit auch im Herzen, in der Seele und in deinen Gedanken eben sehr viel Positives bewirkt. Und eine Lage wie jetzt hier in Nürnberg, die hier, die habe ich, vielleicht war ich da auch geschützt, weil wir hatten ursprünglich eine andere Lage, die ist ein paar hundert Meter von hier weg, am Plärrer Hauptverkehrsader, das war früher der Deutsche Hof, war ein Hotel, und der das uns verpachten wollte, ja, mit dem haben wir bestimmt anderthalb Jahre, zwei Jahre geplant, geredet, gemacht, auch 100.000 Euro schon reingesteckt. Und im letzten Moment hat er uns den Vertrag weggezogen und hat ihm einer anderen Firma gegeben, die dann das komplett als Bürohaus gemietet haben. Das war eine Riesensauerei, menschlich, aber ich sage mal so, in dem bösen Business der wirtschaftlichen Interessen legitim. Ja, ich fand es als große Sauerei, aber dadurch war es auch in der Presse wieder gestanden, dass das eben jetzt nicht stattfindet, und dadurch ist wieder ein anderer auf mich aufmerksam geworden, hat gesagt, schauen Sie sich das mal an. Und vielleicht war das auch gut so, weil ich auch, also ich bin davon fest überzeugt, dass der Standort nicht nur besser ist, sondern dass es uns hiermit besser geht.
Ja, außerdem lernt der Nürnberger Tourist, nee, der Tourist in Nürnberg auch, dass es noch was anderes gibt außer Bratwürstchen, also das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Nürnberg hat ja mehrere Sterne-Lokale. Ja. Also Nürnberg ist, was das angeht, echt großartig. Und ich freue mich über jedes Restaurant, was Qualität in Nürnberg hat, weil man nimmt sich vom Markt nichts weg, sondern man schafft sich immer nur noch mehr mit einer großen Ausstrahlung, dass Leute hierher kommen. Mhm. Das muss man mal so sehen. Ja,
ich glaube, das ist wichtig für Nürnberg, dass halt noch mehr so wirklich kulinarische Highlights auch daherkommen. Also man weiß schon, dass da auch was ist.
Wieso hast du dein Restaurant Imperial genannt?
Naja. Ich weiß es. Soll ich sagen?
Ja.
Soll ich sagen? Weil er wollte ein eigenes Imperium. Weil er wollte nämlich, als Berufswunsch, habe ich gelesen und das ist gedruckt. Deswegen, das kann nicht falsch sein, Alexander. Er wollte früher mal Jedi-Ritter werden. Ich übrigens auch. Danach wollte ich Pastor werden und danach habe ich beschlossen, nichts zu lernen.
Nein, das hast du gut hingekriegt.
Also, ja, absolut.
Ich nehme es vorweg, dass hier in diesem Haus, Erdgeschoss und erster Stock, das war früher immer schon ein großes Café. Das hieß erst Café Corso und dann später Café Imperial im ersten Stock. Aber wir haben ja eine Agentur gehabt, die sich mit den Namen auch befasst, ja. Und die haben vorgeschlagen, dass wir dieses Restaurant, also erst hatten sie gedacht, First Floor, sage ich, Leute, können wir nicht machen. weil First Flow gibt es schon Bekanntes in Berlin. Es macht keinen Sinn. Und dann kamen sie auf das Wort, Achtung, Prime. Und dann habe ich gesagt, ja, das Wort ist super, sensationell, aber nicht in Franken, weil der Franke das B und P zusammen mit dem R niemals richtig aussprechen kann. Der kann nicht Prime sagen, sondern er sagt Prime.
Prime.
Oder gehen wir ins Prime. Ist das das Prime da bei Ihnen? Ist das das Prime vom Herrn? Oh, Prime. Na, das ist was heißt denn Prime? Die würden das noch nicht einmal richtig schreiben. Und dementsprechend habe ich gesagt, das ist phonetisch nicht machbar. Das ist ja schon bei Imperial schwer mit B und L. Imperial. Ja. Aber das ist wenigstens international gut.
das stimmt. Aber weil ich habe nämlich mir Gedanken gemacht, als ich das gehört habe, wie war wohl der Werdegang des Namens? Und ich hatte zwei andere Ideen gehabt, aber die sind jetzt beide ad absurdum geführt. Das Ding hieß einfach Imperial. Ich habe gedacht, eventuell, dass man gesagt hat, damals so, als wir noch jung waren, waren ja die flachen Austern die besseren. Nicht wie heute, sind ja die tiefen Austern die besseren. Und die flachen heißen tatsächlich Imperial von der Sorte her. Und das andere war eben, dass ich gedacht habe, vielleicht hast du mal in Baden-Baden gearbeitet und hast dann als Reminiszenz an eine ehemalige Arbeitsstelle das Restaurant so genannt wie das, wo du mal gearbeitet hast. Die beiden Geschichten hätte ich mir vorstellen können, aber deine Geschichte ist einfach, die ist ein bisschen geerdeter, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich finde meine Version schöner eigentlich. aber gut. Wir haben jetzt gerade dieses ganze Corona-Thema und unser Podcast ist ja entstanden aus dem, wir haben jetzt Folge 26 übrigens schon. Und und wir sind auch emsig jede Woche dabei. Und wir haben uns früher damit beschäftigt, wie traurig alles ist. Jetzt beschäftigen wir uns damit, was kann man besser machen? Ja, wo können wir uns wieder ein bisschen selber finden? Und jetzt gerade hat...
Wir haben gerade, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber wir haben gerade eine Stunde Lehrstunde gekriegt, genau zu dem Thema, ohne dass wir gefragt haben.
Ja, aber ich wollte ja da wieder eine Frage ableiten. Ja, jetzt hast du mich wieder rausgebracht, Ralf. Aber macht auch nichts. Also eigentlich geht es mir darum, wenn du jetzt einen Gastronom, wir gucken auf die Straße, siehst dem einen geht's nicht gut und er fragt dich, was könnte ich denn tun? Was wäre dein Rat an ihn?
Weißt du, was ich jetzt gerade, mir brennt gerade was auf der Seele, weil logischerweise dieser Podcast ja sehr stark in die Gastronomie mit reingeht.
Absolut, ja.
Ich möchte etwas sagen, was uns gerade, also in Würzburg und auch ein wenig hier in Nürnberg tut sich ein bisschen schwerer als jetzt Würzburg. Land funktioniert im Moment in dieser After-Corona- oder Mit-Corona-Zeit ein bisschen besser. Was uns rettet, ist die Reduzierung der Mehrwertsteuer von Speisen von 19 auf 7%. Jetzt lassen wir mal dieses 5%-Zeug weg. Ja? Und ich möchte jetzt ganz bewusst mal was wirklich erklären, warum das historisch ist. Weil das müssen wir Gastronomen im Herzen tragen und müssen das auch allen erklären. Weil das geht ja nur bis zum 31. Juni nächsten Jahres. Und das muss beibehalten werden, ganz klar, weil das gibt uns die größte Chance ever. Ever, ever, ever. Punkt. So, dass wir das bekommen haben, hat damit was zu tun, als die Europäische Union gemacht wurde und die Verträge unterschrieben wurde, gab es damals schon den Passus, dass bei den Speisen, bei der Mehrwertsteuer auf Speisen, Deutschland noch quasi nachverhandeln darf. Weil bei den 27, also jetzt mittlerweile, glaube ich, 26, 27 europäischen Ländern, ist es ja nur in 3 oder 4, die einen hohen Mehrwertsteuerbetrag haben. Alle anderen sind da reduziert. Alle anderen. Und der Passus ist drin und den hat jetzt im Grunde, muss man einfach sagen, ob man jetzt ihn mag oder nicht, der Söder hat das Ding, die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Speisen, in Berlin gegen alle anderen durchgeboxt. Gegen die CDU, gegen die SPD, die wollte nur 3 Monate mitgehen. Gegen alle hat er das durchgeboxt, dass das 12 Monate ist. Und wenn in der Europäischen Union das nicht verankert gewesen wäre, wäre es gar nicht rechtlich möglich gewesen. Ich sage nur, warum geht es mit der Maut nicht? Weil das nicht mehr mit europäischem Recht so einfach vereinbarbar ist. Das war's aber. Und jetzt wurde das gemacht. Und jetzt müssen wir festhalten, es ist nichts anderes als eine europäische Gerechtigkeitssteuer. Das müssen wir uns alle merken. Das sollten wir jeden, der daraufhin irgendetwas sagt. Das ist kein Geschenk. Das ist Zwar jetzt für uns zeigt sich's natürlich als, also mir rettet es wirklich, wirklich, wirklich viele Momente. Rettet es wirklich. Aber das muss bitte, bitte beibehalten werden.
Weil das heißt, das, über die 12 Monate hinaus.
Natürlich, das muss eigentlich Standard sein. Weil das ist, wie in Gesamteuropa auch, weil ich das finde das immer total unfair, wenn du nach Österreich rüberfährst, die haben, glaube ich, 10% auf Speisen. Ja? Entschuldigung bitte, und bei uns hast du quasi 19 gehabt. Und wir immer im teilweise europäischen, weltweiten Vergleich waren wir immer mit unseren Preisen 10% höher und noch mehr, weil wir natürlich sowieso andere Standards haben. Und ich fand es skurril, dass wenn du in einem Supermarkt gegangen bist, hast in so einer Plastikschale einen Couscous-Salat gekauft, wo du danach auch noch alles schön wegschmeißt, schön Plastik wegschmeißen. Ja? Das waren 7%. Wenn wir was auf Porzellan draufgelegt haben und haben uns wirklich viel Mühe gegeben, dann hast du 19% gezahlt. Das ist nicht fair. Das heißt, es geht nicht darum, und das ist nämlich so, das muss man auch anderen Berufsgruppen sagen, das ist kein Steuergeschenk. Da ist Gerechtigkeit entstanden. Und nicht mehr und nicht weniger. Und wir brauchen nicht diskutieren, muss ich auch ganz klar sagen, über, man möchte jetzt auf alkoholische oder auf Getränke auch die reduzierte Mehrwertsteuer. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Weil das in keinem Land der Welt gibt es eine Reduzierung auf Getränke, sprich auf Alkohol. Und wir werden keine reduzierte Mehrwertsteuer durchsetzen. Wird es nicht geben, weil das auch wieder mit europäischem Recht nicht möglich ist. Es wird nicht, wir haben gar keine Chance. Wenn wir aber die Diskussion beginnen, nehmen Sie uns die 7% wieder weg. Und deswegen halten wir mal alle schön den Ball flach mit Getränken. Und ich möchte auch sagen, die Clubbesitzer, die sich jetzt so beschweren, ja, die haben uns jahrzehntelang ausgelacht, wenn die Freitag und Samstag mit der Schubkarre, ja, die Kohle rausgefahren haben, weil sie für eine Flasche hier, sage ich mal, Wodka 300 Euro genommen haben oder irgendetwas. Und wir haben uns für mal ein paar Umsätze ganz schön ackern müssen, ja. Und jetzt tun die hier großartig rum. Das muss man auch mal sagen, gell? Die sollen auch mal ein bisschen auf, die sollen auch mal ein wenig Demut auch mitbringen, ja. Das heißt nicht, dass ich ihnen jetzt nicht helfen wollen würde, weil die natürlich auch echt es gerade schwer haben. Aber sie dürfen nicht auf uns zeigen und vergessen, dass sie jahrelang uns auch ein wenig ausgelacht haben. Das muss ich schon auch mal sagen. Aber faktisch ist, diese 7% retten uns langfristig. Und da müssen wir alle an einen Strang ziehen. Jeden Politiker, der kommt, müssen wir sagen, das ist europäische Gerechtigkeit. Weil die suchen nach Argumenten, warum das, wenn das nächstes Jahr zum Wahlkampfthema wird, und das wird es, ja, das wird es, das wird Wahlkampfthema, die suchen nach Argumenten innerhalb der Partei, gegenüber der Presse und, dass diese 7% bestehen könnten. Und das ist ein Argument, wo keiner mehr was dazu sagen kann.
Mhm. Also, was hältst du denn davon, gut, wenn dass wir du das jetzt mal so formulierst? Ja?
Was hältst du denn davon, wenn wir das einfach so proklamieren, dass wir sagen, also der Herr Söder muss vorher ein Versprechen abgeben, dass er die Mehrwertsteuer einhält und dann wählen wir ihn dafür, selbst hier in Nordrhein-Westfalen zum Bundeskanzler.
Ja, das würde ihn sicherlich freuen. Ich meine, hallo, wir haben 2,4 Millionen Mitarbeiter in der Gastronomie.
Hey, ich bin alter Sozi, ich kann nicht.
Ja, aber die Sozis kannst du auch nicht wählen, weil die wollen ja die Steuern um 25%.
Ja, ich weiß.
Geht doch gar nicht.
Ist alles ganz schlimm.
Ja. Naja, aber so, also ich sag mal, Söder, wenn er sagt, wir halten die Mehrwertsteuerverringerung in der Gastronomie aufrecht, dann wählen wir den einfach zum Bundeskanzler.
Ich sag ganz klar, derjenige, der erstmal sagt, wir schaffen es ab oder sich nicht, ich meine, letztendlich muss es ja vorher verlängert werden. Das muss ja am 1.7. dann schon verlängert werden. Aber ich garantiere, das ist so eine Art Treue, dass wenn die Partei, die sagt, jawohl, das ziehen wir weiterhin durch, da muss schon viel anderes passieren. Tempolimit wäre so ein Problem. Nein, aber da muss schon viel anders passieren. Also ich muss wirklich sagen, ich finde, das ist nicht nur fair, sondern es gibt uns eine wahnsinnige Chance. Es gibt uns eine Chance und ich bin so, so dankbar dafür, dass das durchgegangen ist. Ja, ich meine, da hat der Dehoga und Co., die haben ja seit Jahren dahin geredet, aber da gab es einfach keine Argumentation, warum es gemacht wird. Und jetzt haben wir es und jetzt muss es behalten werden, weil wir Gastronomen, finde ich, wir haben es auch einmal verdient, dass wir mal mit etwas unterstützt werden. Denn alle Maßnahmen, die in irgendeiner Weise irgendetwas gibt, die enden doch immer bei uns. Wenn jetzt irgendwo heißt, wir müssen schauen, dass das mit dem Plastik weniger wird, machen wir jetzt erst einmal eine Steuer auf Plastikmüll. Wer zahlt's? Wir. Wir müssen alles zahlen. Eine LKW-Maut landet bei uns, weil ich weiß noch, den ersten Lieferschein, als ich ihn gekriegt habe, plötzlich steht da unten 53 Euro Maut. Die zahlen wir natürlich mit. Wir müssen immer alles bezahlen. Wenn die Stadt sagt, wenn du draußen eine Möbel hinstellen willst, kostet dich 7.500 Euro. und plötzlich kostet es im nächsten Jahr 8.000 Euro, 500 Euro mehr. Wir müssen immer alles wirklich, auf alles müssen wir was zahlen. Es gibt nichts, wo wir irgendwo einen Vorteil hätten. Und jetzt haben wir ihn. Und den will ich mir nicht nehmen lassen, weil nämlich diese auch uns mal in der Gastronomie die Chance gibt, auch dass der Mitarbeiter mal ein paar Euro mehr kriegt. Wir können schauen, dass wir unsere, dass wir einfach mal in Qualität auch mal reinsetzen. Vielleicht ist für den einen oder anderen das auch mal Chance zu sagen, ja, ich kaufe auch mal wirklich nicht immer, also ich möchte nicht über das gute und schlechte Fleisch herkommen, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, genau.
Und das dürfen wir uns nicht nehmen.
Darfst du hier auf diesem Sender kannst du ruhig über das schlechte Fleisch sprechen. Da
nee, kann er nicht, weil ich gucke auf die Uhr, Ralf. Ich gucke auf die Uhr und habe ich vergessen.
Ja, aber was würdest du den Kollegen raten?
Nein, aber eigentlich geht es einem darum, hey, was kann der Kollege um die Ecke tun? Ja, also wenn ich jetzt runtergucke, da sehe ich leere Bänke bei euch und nicht. Was ist der Unterschied? Was passiert da? Das machen wir ein andermal. Ja?
Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil wir haben da drüben einen Burgerladen. Mhm. Die Bänke sind leer. Wir haben unten, wie du gesagt hast, voller gehabt. Aber als ich hierher gelaufen bin, neben uns ist noch ein Café.
Ja.
Das war knallvoll.
Ja.
Allerdings ist dieses Café, Literaturhaus, die haben halt eine Zielgruppe, die ist etwas reifer. Ja? Und die waren da alle gesessen. Die passen nicht zu mir und nicht zu ihnen. Und ich glaube, es gibt für Gastronomie, es gibt keine Allzweckwaffe von was man sagen kann, so läuft, so läuft's nicht. Ich persönlich, ich versuche immer bei meinen Mitarbeitern zu beginnen, dass die etwas ausstrahlen, wo du sagst, da gehst du gerne hin. Und vielleicht ist das eine Lösung, vielleicht auch nicht. Aber es hat jeder Gastronom, und zwar egal wo, jeder hat sein Bäckler zu tragen. Jeder. Der eine auf dem Land ist vielleicht JWD, hat dafür aber weniger Kosten. Der andere ist vielleicht zentral, muss aber wirklich seinen Laden zweimal voll machen, damit er kostendeckend ist. Und es gibt bei jedem seine Probleme. Und wir können uns nur alle immer sagen, ja, fleißig bleiben, Hausaufgaben machen, selbstbewusst bleiben. Und immer natürlich, immer gute Sachen bei Bos kaufen zum Beispiel.
Das ist nicht schlecht.
Essentiell.
Ralf, also was ich jetzt machen werde, wir sitzen jetzt in Nürnberg und ja, eigentlich wollten wir das Gespräch in Würzberg machen. Also ich fahre jetzt weiter nach Würzberg, wenn ich irgendwas mitnehmen soll. Alexander, sag Bescheid. Also Leergut oder sowas. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Berlin. Da haben wir nämlich den nächsten Podcast. Verrate ich noch nicht.
Wieso?
Nein, verrate ich noch nicht. Das ist die Spannungskurve für die diesen Podcast hören.
Dürfen wir verraten?
Ja. Ja, dann verrat du.
Wird doch alles zeitversetzt gesendet.
Okay.
Also wir sind morgen Abend im Horvath, ne?
Ja, genau.
Oh,
ja.
Das war Horvath. Letztes Jahr war er ja bei The Taste dabei als Gastjuror und hat ja diesen ganz berühmten, über ein Jahr quasi getrockneten, im Salzteig getrockneten Sellerie mit dabei gehabt. Und letztes Jahr, das war wirklich so, Tobi und ich habe mir einen Fahrer gemietet. Wir haben uns ins Auto gesetzt, haben uns schön hochfahren lassen nach Berlin, haben in der Zeit viel besprochen, viel gemacht, viel visionäre Dinge, sind dann schön zum Essen gegangen, waren dann schön dort und sind dann mit dem Fahrer wieder runtergefahren.
Ja. Also gar nicht da geschlafen?
Sondern, nee, gar nicht, okay. Weil wir uns das zeitlich gar nicht erlauben konnten, wollten am nächsten Morgen einfach wieder da sein. Und das war schon, also könnt ihr schöne Grüße sagen.
Ja. Ja, ich bin gespannt auf morgen Abend. Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du ja zwischen The Taste und all den Aktivitäten die Zeit genommen hast. Wir haben es ja schon ein paar Mal probiert, ja. Und jetzt hat es dann zur Folge 26 funktioniert. Wir sind auch so dreist, wir kommen irgendwann wieder. Ja? Also das sehr, kann passieren. Sehr gerne, ja.
Wen auch immer aus meiner Crew, ob jetzt der Hubert Gronauer ist, der vielleicht mal einen anderen Einblick geben kann, auch so was Zahlen und Konzepte in der Gastronomie bedeuten oder natürlich der wirklich schon auch in der Szene als Star auch zu Recht von allen geliebt ist, ist ja der Tobias, also jederzeit, oder ein Yoshi auch. Also Anja, wenn ich an die Anja denke im Service oder wenn der Michi mal hier erzählen soll, wie das ist mit Burger, Pizza, woran man mal einen guten Pizzateig erkennt, das musste ich auch erst einmal lernen und so weiter. Das ist jederzeit, die Türen stehen für euch offen, das wisst ihr. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich bedanke mich ganz herzlich für die wirklich seine Ehre, auch dabei zu sein in dieser sagen wir mal, in Hall of Fame, der Podcastler powered by Firma Bos. Da muss man schon sagen, habe ich mich schon sehr darüber gefreut. Punkt. Und ich weiß, dass ich ein bisschen monologiere in manchen Momenten. Ich hoffe, dass die Zuhörer da nicht, also das wirklich bis zum Ende gehört haben. aber das ist so ein, wie soll man sagen, fast schon hektischer Wissensdrang, den ich dann versuche rauszuhauen, und ich hoffe, dass es nicht so viel Blödsinn war.
Also ich kann dich beruhigen. Du
musst dir da jetzt gar keine Gedanken zu machen, weil in jeder Folge kriegen wir die Kritik, also Buddy und ich, dass wir doch mal bitte unseren Gast zu Wort kommen lassen sollen. Ne? Was ist das für eine Unart von uns beiden, dass wir die ganze Zeit am Quatschen sind und dazwischen reden? Und dieses Mal werden wir zum ersten Mal, glaube ich, diese Kritik nicht bekommen. Weil,
na, Moment, beim Johann war es auch so. Also muss ich sagen, Johann Laffer hat auch. Aber ja. Weißt du, die Idee von diesem Podcast ist ja mal ausreden. Weißt du, ich kann auf diese 3:30-Formate nicht mehr, ja, wo ein Zitat runtergekürzt wird, bis wirklich nur noch irgendein Stuss rauskommt. Ich glaube, manche Sachen muss man mal sagen. Und das zur Mehrwertsteuer auch, wie gesagt, wenn ich habe diesen bösen Blick schon gesehen, wo du gesagt hast, wo ich gesagt habe, dass ich seinen Sozi, da hast du schon böse geguckt.
Ja, aber ja. Also ich glaube, ich bin ein hochsozial eingestellter Mensch, ja, hochsozial. Aber wenn das Ding anfängt, zu weit links zu werden, ja, da muss ich sagen, das ist für mich ganz schwer. Also links und rechts, das ist die Kehrseiten jeweils der Medaille. Und eins ist auch ganz klar, das Einfachste auf der Welt ist, wenn du dich quasi, sagen wir mal, radikalisierst. Wenn du nur links oder nur rechts stehst, das ist das Einfachste von der Welt. Liberal, das, was wir sind, in der Mitte, immer zu justieren, wie weit links, wie weit rechts darfst du gehen. Das ist die Herausforderung, in der wir alle drin sind. Aber quasi eine einfache Ideologie einfach nur so durchzuziehen, ist das Einfachste von der Welt. Und da haben wir alle immer gelernt, bringt uns nicht weiter. Ne?
Ich kann dich beruhigen, ich bin da eher in der Generation Brand unterwegs als in den Radikalen.
Gut, dann bin ich
aber zufrieden. Dann bist du zufrieden. Nein, da habe ich wieder ein Lächeln gekriegt, Ralf, hast du gesehen. Und deswegen sage ich auch jetzt nochmal Dankeschön an dich. Danke. Ralf, winkst du nochmal zum Abschied?
Wir müssen auch, bevor ich winke,
sagen, dass wir
haben eine E-Mail-Adresse und wir würden gerne Lob oder Kritik an diese E-Mail-Adresse, die man sich auch recht gut merken kann eigentlich. Sie heißt GSB, also für Gastro Survival Passionistas, @bosfood.de. Wenn ihr Lob habt, fangt den Brief oder die E-Mail mit lieber Ralf an, und wenn es Kritik gibt, schreibt lieber Buddy. Und
genau. Wir
freuen uns über jedes Lob, über jede Kritik, also egal was ihr schreibt, also wir freuen uns über jede E-Mail. Und bitte, bitte, bitte empfehlt diesen Podcast weiter, weil es gibt natürlich auch bei Podcasts so eine Art Logarithmus, dass der Podcast sich auch selber weiterempfiehlt, wenn er mehr Hörer hat. Und wir sind ja jetzt gerade sehr, sehr, sehr erfolgsverwöhnt von den letzten Podcasts, weil wir so tolle Gäste hatten, die auch natürlich attraktive neue Zuhörer finden, aber wir könnten ruhig auch noch, also wir könnten gut schlafen, wenn wir noch ein paar mehr haben, und mein letztes Wort an Alexander, an dich, teile diesen Podcast auch auf deinen sozialen Netzen.
Selbstverständlich.
Das ist überhaupt eine gute Idee, das ist eben, wenn man sowas auch halb privat macht. Ja? Also in diesem Sinne, ihr da draußen an den Volksempfängern und wo immer ihr streamt, was ihr auch immer streamt, Hauptsache ist dieser Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Tschüss, bis dahin.
Ciao, servus.
So, ich glaube, das war der längste.
Ich habe wieder nichts zu trinken gekriegt. Es steht wieder kein Alkohol. Ralf, du hast gesagt, ich kriege immer Alkohol. Ich bin ja hier der Ehrenamtler. Ne? Also, ja?
Buddy hat gerade eine alkoholfreie Zeit und er hat wieder den ganzen Podcast durchgehalten.
Also, das ist nicht wahr. Ich bin jetzt eigentlich, bin ich jetzt durch.
Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort, spätestens nächste Woche.